euch gerne hinsetzen. Heute werden wir diese Predigtreihe über die Berglehre beenden. Das ist ja in den letzten Wochen das Thema gewesen, diese große Lehreinheit von Jesus im Matthäusevangelium, die erste Lehreinheit von fünfen ist. Und die hat es auch wirklich in sich. Es geht im Kern darum, wie ein Schüler oder wie ein Nachfolger von Jesus, wie er leben soll. Es geht also um Ethik, um das richtige Verhalten. Jesus hat eine klare Vorstellung davon gehabt, wie seine Jünger diese Welt verändern sollten. Jesus hatte ja die Frage, wie soll diese Botschaft in diese Welt hineinkommen? Wie konnte Jesus das hinbekommen? Hast du dir mal die Frage gestellt, wie du das an seiner Stelle gemacht hättest, wie du vorgehen würdest, wenn du so ein wichtiges Anliegen wie Jesus gehabt hättest? Heutzutage würde man wahrscheinlich Marketingstrategien entwerfen. Man würde Werbeslogans und Flyer machen, eine Homepage. Man hätte dann vielleicht auch Social-Media-Auftritte, um das ganze Thema rüberzubringen. Aber das war bei Jesus nicht der Fall. Man muss sich das wirklich mal vor Augen führen. Jesus hat 30 Jahre lang in der Provinz gelebt und dann 3 Jahre als Wanderprediger in einem Radius in der Provinz dort gelebt und dort agiert. Nicht mal 100 Kilometer Radius. Und in den Augen vieler Menschen hat er am Ende schließlich versagt. Er ist nämlich kläglich an einem Holzkreuz gestorben. Und trotzdem hat dieser Mann eine Bewegung ausgelöst, die bis auf den heutigen Tag die ganze Welt auf den Kopf stellt. Und das hat er vorausgesagt. Wie wollte er das hinkriegen? Jesus hat sich ganz normale Menschen ausgesucht und er hat sie zu sich gerufen, dass sie Gemeinschaft mit ihm haben. Das war das Allerwichtigste. Und dann hat er diesen Menschen Vollmacht gegeben und hat gesagt, ich gebe euch meine Kraft. Und dann hat er sie ausgesandt. Das war sein Prinzip. So hat er agiert. Bis auf den heutigen Tag. Ganz normale Menschen wie du und wie ich. Seine Worte waren nicht einfach nur Information. Seine Worte waren Transformation. Sie haben Menschen verändert. Darauf kam es an. Information, das ist einfach nur Wissen. Es ging ihm aber nicht darum, dass wir in erster Linie unseren Kopf voll kriegen. Im christlichen Glauben geht es nicht in erster Linie um, dass du irgendwie nachher einen Doktortitel und akademische Abschlüsse und all solche Dinge hast und ganz viel weißt. Das ist nicht unwichtig, sagt Paulus auch. Ich habe nichts gegen viel Wissen und ich habe auch nichts gegen einen Doktortitel und in Theologie ist auch nicht schlimm, aber das ist nicht das Entscheidende. Es geht um Transformation, es geht um verwandelte Herzen, Menschen, die in ihrem Wesen und ihrem Charakter verändert worden sind. Jesus hatte sich damals eine Truppe zusammengesucht von Fischern, von Zöllnern, von Handwerkern, Männer und Frauen. Und sie sind transformiert, sie sind umgewandelt worden in sein Ebenbild. Wir können das lesen in der Apostelgeschichte 11. Da haben die Leute in der Stadt Antiochia, die haben diese Leute von außen betrachtet, haben gesagt, die sind irgendwie komisch. Und dann haben sie ein neues Wort erfunden. Christianos haben sie genannt. Das sind die Christianer. Die sind irgendwie anders. Das sind die Menschen, die eben dieser Lehre folgen, die diesem Menschen folgen. In der Philosophie wird es ja so zum Beispiel auch dieses Wort, also diese Endung benutzt, wenn man zum Beispiel Leute hat, die der Philosophie von Immanuel Kant anhängen, zum Beispiel, dann sprechen wir von den Kantianern. Oder in der Theologie gibt es den großen Theologen aus dem letzten Jahrhundert, Karl Barth. Das sind die Barthianer. Witziges Wort, ne? Ich kenne aber nur, wenn man Theologie studiert hat. Und diese Leute haben von außen diese Zuschreibung gemacht, haben gesagt, das sind Leute, das sind die Christianer. Und das ist die Frage, was sehen Leute, wenn sie dir begegnen? Bist du ein Christianer oder bist du ein Geldianer oder bist du ein Egoianer oder bist du ein FC Bayern-Tianer oder ein Werder Bremen-Tianer? Was ist, bist du für ein Tianer? Das ist eine spannende Frage. Was sehen die Leute außen von dir? Bist du ein Moneymaker-Tianer? Oder ein Karriere-Tianer? Was ist ein Tianer? Was ist ein Christ? Da kann man viele Definitionen finden. Aber ich habe mir mal eine herausgesucht. Ein Christ ist ein Mensch, der eine Mission hat. Der diese drei Schritte erlebt hat. Zu Christus gerufen. Hab Gemeinschaft mit mir. Das ist das Allerwichtigste. Mit Vollmacht ausgestattet zu werden. Und dann loszugehen. Zu wissen, ich bin nicht allein unterwegs. Ich habe einen Auftrag in dieser Welt. Mission ist ja ein heikles Wort in der heutigen Zeit, deswegen können wir auch von Sendung sprechen, ist genau das Gleiche, aber Mission ist ja in unserer Gesellschaft ein bisschen schwierig manchmal. Und das hat Jesus seinen Jüngern in Stammbuch geschrieben. Ihr sollt hingehen, andere Menschen auch zu Jüngern machen, ihr sollt sie taufen, ihr sollt sie lehren, alles, was ich euch geboten habe. Das heißt also, ein Christ soll in der Lage sein, andere Menschen zu unterrichten und zu trainieren. Ein Lehrer zum Beispiel, wenn man Lehrer wird, muss man vorher viele, viele Jahre trainieren. Dafür gehen die Leute an die Uni, unter anderem in Oldenburg, damit sie etwas können, dass sie nachher auf die Schüler losgelassen werden können. Das ist also ein gewisser Prozess. Und wenn sie das aber alles durchstanden haben, dieses lange Studium und dann noch ein ganz krasses Referendariat, fragt mal die Lehramtsstudenten, wenn die Referendariat haben, die Leute, die nach anderthalb Jahren ihr Referendariat fast zu Ende haben, sind die Leute, die mit solchen Augenringen durch die Gegend laufen, total am Ende sind, nervlich ein Wrack, das sind die Referendare, die kurz vor der Prüfung stehen. Ja, die haben richtig was geleistet bis zu dem Zeitpunkt. Ja, fragt die mal. Oder die Leute, die Lehrer sind, die haben echt sich angestrengt. Warum? Weil sie haben einen Traum, sie wollen danach das Leben von jungen Menschen beeinflussen. Und dazu sind die ja auch in der Lage. Und genauso ist es beim Christen auch. Ein Christ hat einen Auftrag, das Leben von anderen Menschen positiv zu verändern. Das ist unsere Sendung. Dafür sind wir hier. Du bist herzlich eingeladen, in diese Gemeinde zu kommen, aber nicht, um hier nur zu konsumieren. Du bekommst eine Sendung, nicht von mir. Ich sage dir nur das, was Jesus gesagt hat. Das ist mein Job. Ich bin Briefträger, ich bin Postbote, habe ich gelesen. Ja, das ist dein Job. Du gehst nächste Woche hin in deine Schule, an deinen Arbeitsplatz, in deine Familie und du wirst dort mit dieser Sendung unterwegs sein. Ob du deine Sendung erfüllst, ist deine Frage. Aber diese Sendung hast du. Und darum geht es in dieser Berglehre. Und ich möchte heute mit euch über das Ende der Berglehre nachdenken. Zwei Wege, zwei Häuser, eine Entscheidung. Darum geht's. Jesus hat nämlich seine Jünger vor eine Entscheidung gestellt. Ich möchte zunächst einmal mit einem Text anfangen, einem Vers anfangen, der gewissermaßen einen Abschluss bildet von all dem, was vorher gesagt worden ist. Geht so, in Vers 7, Vers 12, geht so miteinander um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Sagt Jesus. Dieser Satz ist der Leitvers der Royal Ranger. Stimmt's? Sehr gut. Einige sind unter uns. Das wollen die jungen Menschen leben. Und es ist gewissermaßen eine Zusammenfassung, eine komprimierte Form von dem, was Jesus vorher gesagt hat. Denkt an das Stichwort aus der ersten Predigt, eine bessere Gerechtigkeit als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Das heißt, das sieht man nach außen auch. Da darf man sehen, dass man Christ ist. Und es ist nicht so wie in dem Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tut, das tu auch füg auch keinem anderen zu. Da geht es mich nur um das negative Verhalten. Hier setzt Jesus die Messlatte mal wieder höher. Wir sollen Menschen so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen. Das ist die Einladung zur Empathie. Mich in mein Gegenüber hineinzufühlen. Was könntest du wohl gebrauchen? Wenn ich an deiner Stelle wäre, was würde ich dann tun? Was würde ich mir wünschen? Wie möchte ich zum Beispiel als Schüler, dass mein Lehrer mit mir umgeht? Von oben herab? Du kleiner dummer Schüler? Ich war Schüler. Diese Lehrer fand ich höchst problematisch. Haben bei mir einen inneren Widerstand, gewisse Rebellion ausgelöst. Weil ich wollte mich nicht als kleiner, doofer Schüler behandelt fühlen. Ich habe aber auch Lehrer gehabt, die hatten zwar viel auf dem Kasten, aber sie sind mir begegnet und haben mir mehr Wertschätzung und Respekt gegenübergebracht. Da bin ich super gerne im Unterricht gewesen. Habe ich gerne gelernt. Eine geniale Atmosphäre, die sie geschaffen haben. Wie möchte ich als Mensch behandelt werden? Es ist also die Einladung, versetz dich mal in die Lage deines Gegenübers. In jeder Situation. Ist ja häufig so diese Frage, wie soll ich als Christ denn mit anderen umgehen? Woran kann ich mich orientieren? Und da macht man dann unglaublich komplizierte Dinge daraus. Aber ich glaube, es ist keine große und komplizierte Sache. Vertausch einfach mal ich mit du. Ganz einfach. Und wie würdest du dich dann fühlen? Das ist die Einladung, die Jesus hier ausspricht. Wenn ich dir nicht vergebe, dann kann ich mir vermutlich auch nicht vergeben. Wenn ich mit meinen Fehlern und Schwächen nicht umgehen kann, dann kann ich mit deinen vermutlich auch nicht umgehen. Dietrich Bonhoeffer sagte so sinngemäß, du kannst als Christ nicht entschuldigen, was du beim anderen anklagst. Du bist gegen das Böse in dir selbst so hart, wie du gegen das Böse des anderen zu sein pflegst. Und gegen das Böse des anderen so nachsichtig, wie du gegen dich selbst bist. Denn unser Böses ist nichts anderes als das Böse des anderen. Krasser Satz. Wir haben mit einigen Geschwistern die JVA Oldenburg lange, lange besucht. Daniel war dabei, es ist gerade rausgegangen. Daniel, Benny war dabei. Du warst mit dabei, waren andere mit dabei. Wir haben dort Menschen besucht, wo andere Leute gesagt haben, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Die gehören weggesperrt. Die haben wirklich große Fehler gemacht. Große Schuld auf sich geladen. Und wir sind da reingegangen und haben diesen Menschen gedient, wohl wissend, dass das Mörder sind, Vergewaltiger sind, krasse Schuld auf sich geladen haben. Aber wir haben uns immer wieder die Frage gestellt, wie würden wir uns wohl behandelt fühlen wollen, wenn wir dort sitzen würden? Die Schuld war gar nicht mehr das Thema. Wir sind, es wurde ein Zeitungsartikel gemacht in der NWZ über unsere Arbeit einig, und da hat mich eine Frau angerufen und die hat mich am Telefon so angeschnauzt, ich konnte den Hörer so zur Seite herhalten. Wie könnt ihr es wagen, diesen Verbrechern zu bedienen und alles Mögliche? Das war eine Frau, die selber betroffen war von einem Gewaltverbrechen. Das kann ich verstehen, dass man da das nicht versteht. Aber wir sind da reingegangen, weil wir uns die Frage gestellt haben, wie würde man sich denn fühlen, wenn man da sitzt? Möchte man für sein ganzes Leben abgeschrieben sein, nie wieder Gnade, nie wieder eine Chance haben, an dieser Gesellschaft teilnehmen zu können? Wir wollten dort 1,5 Stunden normales Leben mit ihnen teilen. In der Bibel lesen, Kaffee trinken mit denen, über ganz normale Dinge sprechen, die dort im Knast eben normal sind. Das ist ein Mensch. Er hat Schuld auf sich geladen, ja, ohne Frage. Das ist ein extremes Beispiel. Aber diese Frage müssen wir uns stellen. Einfach, dass du und das Ich miteinander vertauschen. Und halbwegs empathisch sein. Man muss keine psychotherapeutische Ausbildung haben, um sich ganz kompliziert in andere Menschen rein. Das ist gar nicht gefordert. Halbwegs normales, empathisches Vermögen ist hier gefragt. Und dann spricht Jesus von diesen zwei Wegen. Gehe ich direkt weiter. Ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Die Straße zur Hölle ist breit und ihre Tür steht für viele weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Das Tor zum Leben dagegen ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb finden ihn nur wenige, sagt Jesus dann. Dieses Motiv von zwei Wegen ist sehr prominent im jüdisch-israelischen Kontext, im Kontext, in dem auch dieses Matthäus-Evangelium hineingehört. Wir haben das ja vor einigen Wochen mal uns angeschaut. Die Heilige Schrift im Judentum hat drei Blöcke, Tora, Propheten und die Schriften. Und die Schriften beginnen mit dem Buch der Psalmen im jüdischen Kontext. Und im ersten Psalm wird auch von einem Weg berichtet. Das ganz prominente Bild: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Das ist also der Weg des Gerechten. Aber da gibt es auch am Ende in Vers 6, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht, gewissermaßen ins Nichts. Der gottlose Weg geht ins Nichts. ewige Gottesferne. Und das scheint ja natürlich auch klar zu sein, wer gut und wer böse ist. Das kann man hier in diesem Teil noch gut unterscheiden. Aber Jesus malt dieses Bild weiter aus. In einigen alten Handschriften steht, dass der Weg breit und leicht ist. Dieser Weg hat keine Bordsteinkanten, der unser Denken oder unser Verhalten noch irgendwie lenkt. Und die meisten Menschen, die denken ja, dass sie in gewisser Weise schon diese goldene Regel, die wir uns gerade angeschaut haben, beachten. Es sind ja nicht Leute, die sagen, stehen morgens auf und sagen, ich will jetzt mal so richtig gegen Gottes Gebote mich versündigen. Das ist ja eher selten der Fall, dass Leute aufstehen und sagen, heute Morgen werde ich mal so richtig jemandem auf den Fuß treten oder so richtig böse sein. Also so, ihr könnt euch ja einfallen lassen, was euch so einfällt, wenn ihr richtig böse wärt. Das sind nicht so richtig viele Leute. Mit diesen wenigen Leuten, die wirklich böse sind, also zum Beispiel die richtig das Böse in sich tragen und meinetwegen irgendwelche furchtbaren Dinge jeden Tag tun, die sind auf diesem breiten Weg. Aber das sind ja, reicht ja nicht aus. Da heißt es ja, es sind ganz, ganz viele. Und viele Menschen interpretieren dieses Bild so, dass da die böse Welt ist, die Menschen ohne Gott sind. Und da ist der schmale Weg, das sind die Leute, die Jesus nachfolgen. Das Problem an diesem Bild ist, Jesus spricht hier zu Nachfolgern. Er spricht hier nicht von der bösen Welt da draußen, sondern seine Nachfolger. Wir erinnern uns dran, die Bergpredigt, Jesus ruft seine Jünger zu sich. Er sagt ihnen etwas, wie sie sich verhalten sollen, und dann kommt dieses Bild, quasi als Abschluss. Dieser Text ist eine Ermahnung an dich und an mich. Das ist das Brisante an diesem Text. Um das zu verstehen, brauchen wir ein bisschen Interpretation und Kontext. Dieser Text steht am Ende der Bergpredigt und Jesus spricht von zwei Wegen. Wenn Jesus also hier seine Predigt zusammenfasst, indem er von zwei Wegen spricht, dann kann es nicht sein, dass er einen neuen Gedanken einführt. Sondern es muss mit dem zu tun haben, was er vorher gesagt hat, die 2,5 Kapitel vorher. Mal ein Beispiel. Schaut mal, wenn ich eine Predigt halte über das Thema Väter, liebt eure Kinder, dann predige ich eine Predigt über Väter, liebt eure Kinder und wie man das so macht. Und am Ende sage ich dann, ich komme zu meinem Fazit. Ihr müsst immer auf den Reifendruck an eurem Fahrrad achten, weil man sonst mit einem Platten schlecht Fahrrad fahren kann. Dann sagt ihr, das Fazit macht jetzt keinen Sinn. Ja, ist logisch, oder? Also ich habe mich vorher nicht über Fahrräder gesprochen, auch nicht über platte Reifen und solche Dinge, sondern ich habe über Väter, liebt eure Kinder gepredigt. Und so ähnlich ist es bei Jesus auch. Es sei denn, ich bin völlig bescheuert, dann würde ich ein anderes Fazit nehmen. Ich gehe mal davon aus, Jesus war nicht bescheuert und Matthäus war auch nicht bescheuert. Also ist das hier, bezieht sich das auf das, was er vorher gesagt hat? Und dann, wenn wir da genau hinschauen, dann fällt auf, dass die ganze Berglehre von diesen zwei Wegen spricht. Wenn wir die Berglehre nochmal uns vor Augen holen, dann wird klar, da geht es nicht darum, um die guten Menschen und um die bösen Menschen, sondern er sagt, ich will euch eine bessere Gerechtigkeit lehren, als die der Lehrer und Schriftgelehrten. Es ist euch gesagt worden, ich aber sage euch, solche Worte kommen davor. Und dann geht es weiter im Kapitel 6, da spricht er von Menschen, die sich um die Armen kümmern und die beten die ganze Zeit und die fasten ganz viel. Das sind alles gute Sachen. Nie die Rede von Gut und Böse. Und dann gibt es in Kapitel 7 noch Leute, die richten andere Menschen. Und das in diesem Kontext bedeutet, dass Menschen zu verurteilen, wer kommt in den Himmel und wer nicht. Jesus zeichnet hier also keinen Kontrast zwischen den guten und den bösen Menschen. Beide Menschen kümmern sich um die Armen. Beide Menschen beten. Beide halten die Gebote ein. Aber die Absicht ist eine gänzlich andere. Und darauf kommt es an. Ist das nicht erschreckend? Die einen tun das Ganze, um sich gegenüber anderen Menschen und auch gegenüber Gott einen Nutzen zu erwirtschaften. Und die anderen tun das Ganze, um Gott zu lieben. Es gibt also zwei Wege. Der eine Weg ist der Weg, wo du Gott brauchst, um etwas von ihm zu bekommen. Und der andere Weg ist der, wo du Dinge einsetzt für das Reich Gottes, weil du ihn liebst. Das ist eine ganz andere Haltung. Auf der einen Seite ist der Weg, wo Menschen sich retten. Alles ihnen schreit danach. Seht, jetzt wird Gott mich hören. Jetzt wird Gott mich endlich segnen, weil ich alles richtig gemacht habe. Ich habe genügend Gebete gesprochen. Jetzt muss Gott mich doch segnen. Es gibt also einen Jesusweg und einen Religionsweg. Der eine Weg, der zum Leben führt, und einer Weg, der von Gott wegführt, in die Hölle führt. Weil es eben nicht in Verbindung mit Gott passiert, in der Verbindung mit Christus. Was aber ist der Weg, der zum Leben führt? An dieser Stelle möchte ich mal einen hermeneutischen Schritt aus der Reformation benutzen. Hermeneutischer Schritt bedeutet, wie kann man die Schrift auslegen? Da haben sich die Reformatoren gewaltige Gedanken drüber gemacht. Wenn ich also so eine Frage habe, was ist denn jetzt der Weg? Dann hat Martin Luther und die Konsorten haben sich gesagt, die Schrift alleine gilt, sola scriptura, und wir legen die Schrift mit sich selbst aus. Die Schrift interpretiert sich selbst. Also die Heilige Schrift interpretiert sich selbst. Und dieses Prinzip hat Dietrich Bonhoeffer unter anderem angewandt, wenn er über diesen Text sagt, ich sehe, also die Frage, welcher Weg ist das denn, sagt er, ich sehe Jesus vorangehen, Schritt für Schritt. Ich sehe allein auf ihn und folge ihm. So werde ich auf diesem Weg bewahrt. Er selbst ist ja der Weg. Er ist der schmale Weg und das enge Tor. Da hat er also einen Text aus dem Johannesevangelium genommen, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, gehen wir hindurch durch die enge Pforte, ein Bild für das Kreuz, sagen wir, sind unseres alten Lebens mit Christus gestorben und gehen hinein in dieses neue Leben. Übrigens, interessanterweise, es beginnt an der Tür, an der Pforte und danach kommt der Weg. Nicht erst irgendwann im Sankt-Nimmerleins-Tag, wenn du hoffentlich mal das himmlische Tor erreicht hast, sondern hier und jetzt stehen zwei Türen vor dir und du musst dich entscheiden, durch welche Tür gehe ich. Welche Schweinchen hätten sie gerne? Ich wähle das Kreuz, sagt Bonhoeffer. Und ich folge diesem Christus auf Schritt und Tritt nach, der gesagt hat, ich bin der Weg zum Leben. Darauf kommt es an. Er selbst ist der Weg. Dann folgt eine Passage jetzt in der Berglehre, die ich mal mit einem Bild einfach nur überschrieben habe. Jesus spricht dann von den falschen Propheten, die daherkommen werden wie ein Wolf im Schafspelz. Sie kommen daher wie harmlose Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie gefährliche Wölfe, die euch in Stücke reißen wollen. Diesen Text könnt ihr euch gerne zu Hause nachgucken. Das sind nämlich heute sehr, sehr viele Verse. Und ich dachte, das fasse ich einfach mal so zusammen. Also das Bild, was Jesus hier einführt, das von einem Wolf im Schafspelz. Ein Schaf kann also so einen Wolf gar nicht sofort erkennen. Und wenn es ihn erkennen würde, ist es wahrscheinlich schon zu spät. Dieses Bild soll uns aber keine Angst machen, sondern es soll uns warnen, davor eben doch zu unterscheiden. Mit wem bin ich hier gerade unterwegs? Was begegnet mir hier gerade? Auch an dieser Stelle wieder Schrift mit Schrift auslegen. Es bedeutet nicht, dass der Teufel oder ein Irrlehrer oder wer auch immer einfach wild hineinkommen kann und dich platt machen kann. Es gibt nämlich noch ein anderes Bild in der Bibel, wo es heißt, Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ich passe auf dich auf. Wenn du in meiner Hand bist, kann dich nichts und niemand aus meiner Hand reißen. Das ist ein Bild, was ich dem entgegenhalte, weil sonst würde ich hier als Angst kriegen. Aber dieses Bild sagt mir, es gibt auch Leute, wo ich all meine geistliche Unterscheidungskraft brauche, wo ich den Geist der Unterscheidung brauche, wo ich dein Wort brauche, wo ich mir die Frage stelle, passt das oder passt es nicht? Das ist die entscheidende Frage. Und das ist ein wichtiger Hintergrund, jetzt wieder, wenn wir uns vor Augen führen, Matthäus schreibt an eine judenchristliche Gemeinde. Auch da wieder den Bezug ins Alte Testament hineinzunehmen. Im Alten Testament waren falsche Propheten, das waren häufig diejenigen, die einen unmoralischen Optimismus gelehrt haben, die da rumgelaufen sind und haben gesagt, jo, Gott ist Liebe, alles gut, ihr braucht euch nicht zu ändern. Das ist der Kontext. Wenn wir mal den Propheten Jeremia uns anschauen, der Junge hat so eine Krawatte, so einen Hals kriegt Jeremia, weil da Leute sagen, jo, es ist alles nicht so ernst, da kommt kein Gericht Gottes. Jeremia, ich glaube 8 habe ich nicht dazu geschrieben, 8 war es, glaube ich, Vers 10, wo er sagt, Priester und Propheten gehen mit Lügen um und heilen den Schaden meines Volkes nur oben hin, indem sie sagen, Friede, Friede und ist kein Friede. Und diese falschen Propheten Sie haben dem Volk Gottes einen Bärendienst erwiesen. Sie haben das Volk in falscher Sicherheit gewogen, anstatt sie vor dem drohenden Gericht zu warnen und zu sagen, stopp Leute, ihr seid auf einem Weg, der Gott keine Ehre bereitet. Und auch einen Ausweg zu zeigen, Umkehr, Buße, kommt zurück zu Gott. Der Weg zur Umkehr ist immer offen. In der heutigen Zeit, in der Gegenwart, ist die krasseste Form davon vermutlich der, in der Lehre begründet ist, alle Wege führen schon irgendwie zum Herrn Jesus. Alle Wege führen schon irgendwie zu Gott. Halte ich persönlich für die sympathischste, ohne Frage, aber krasseste Irrlehre, die es gibt. Ich bin mal eingeladen worden zu SMD hier in Oldenburg, Thema Allversöhnung. Was denkst du drüber? Über die Allversöhnung. Alle kommen in den Himmel, piep, piep, piep. Das ist die Lehre, jetzt mal ein bisschen verkürzt. Da kann man fette Bücher drüber schreiben, aber so interessant ist es auch nicht. Wenn man sich den Kerngedanken mal anschaut, sage ich, ich finde ihn sympathisch. Ich wünsche mir, dass jeder Mensch in den Himmel kommt. Ganz klar. Aber ich habe von der Schrift her und von dem, was ich von Jesus verstanden habe, null Grund dazu, das zu lehren. Es gibt einen Ausgang zwischen Himmel und Hölle. Das ist das, was Jesus sagt. Das möchte ich als sein Nachfolger, als sein Schüler ernst nehmen. Auch andere lehren und sagen, pass auf, welchen Weg du dich entscheidest. Tut mir leid. An der Stelle bin ich ziemlich klar. Obwohl ich diese Lehre sehr sympathisch finde und mir wünsche, dass alle nachher im Himmel kommen und ich vor Jesus stehen muss und ja, sage, Jan, du hast es falsch gemacht. Sage ich, okay, tut mir leid, ich habe es nicht richtig verstanden. Zum Glück sind doch alle da. Habe ich ja nichts verloren. Ja, habe ich ja nichts verloren. Aber wenn es stimmen sollte, was Jesus gelehrt hat, dann möchte ich Menschen warnen und sagen, stopp Leute, bitte komm zu Christus. Das ist die Tür, das ist die enge Pforte, sein Kreuz, komm zu ihm. Das soll meine Botschaft sein. Es ist ja so, dass ihr Lehre häufig in einem relativ säuselnden Gewand daherkommt. Wenn wir uns mal vorstellen, Jesus ist in der Wüste und der Satan tritt in ihn heran. Das ist nicht so, dass er dann herkommt, ein Flatscreen aufbaut und Jesus kriegt mal so richtig ein Porno davor gestellt. So, Jesus, guck dir mal einen Pornofilm an. Oder hier ist eine super tolle Frau, 90, 60, 90, geh mit der mal ins Bett. Das macht der Satan nicht. Er kommt her, macht seine Bibel auf, zitiert die Heilige Schrift und sagt, Jesus, hier, in der Bibel steht doch, mach mal. Aber Jesus hat verstanden, wo hier der Hase Pfeffer ist, liegt. Ihr Lehre ist nicht immer so total daneben und wo jeder sagt, ja klar. Deswegen brauchen wir auch einander, dass wir aufeinander Acht haben. Weil das manchmal nur Nuancen sind. Weil das manchmal so schräg ist. Und man kommt da manchmal gar nicht so richtig hinter. Ein Beispiel in der Literatur. Der russische Philosoph, Publizist und Dichter Wladimir Solovjew hat ein Buch geschrieben. Das heißt, die kurze Erzählung vom Antichristen. Und in diesem, da wird berichtet quasi so vom Ende der, also die Apokalypse und wie dann der Antichrist aufsteht und so weiter. Und wisst ihr was? Das ist so krass, wie er ihn beschreibt. Das ist ein Typ, der hat einen Doktortitel in Theologie aus Tübingen. Der hat richtig Ahnung. Und säuselt daher und Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist so einer dieser Charaktere dort. Das große humanitäre Ideal, das Glück der Menschen und das Wohlergehen. Aber das Problem ist, er liebt nur sich allein. Er liebt sich allein. Er selber steht auf dem Thron. Das ist das Problem. Oder bei Bonhoeffer, wie er das ausdrückt, der Irrlehrer verbirgt sein dunkles Vorhaben im Gewand der Christlichkeit und weiß, dass die Christen ein leichtgläubiges Volk sind. Er rechnet darauf, dass er in seinem unschuldigen Kleid nicht entlarvt wird. Krasse Worte von Bonhoeffer. Liebe FCG, lasst uns bitte eine Gemeinde sein, wo wir nicht ein leichtgläubiges Volk sind. Sondern wo wir mal zwischendurch gucken, kann ich mal an deinem Fell ein bisschen zuppeln? Na? Hast du da was drunter? Oder nicht? Und das ist jetzt nicht die herzliche Einladung, jetzt irgendwie auf Heretikerjagd zu gehen. Bitte versteht mich nicht falsch, ja? Also nicht, dass ihr nachher irgendwie anfangt, alle an mir rumzuzuppeln oder gegenseitig. Das ist nicht die Aufforderung. Es ist nur die Aufforderung in diesem Text. Leute, lasst uns miteinander wachsam sein, dass wir Christus immer folgen, in allem, was wir tun. Und es ist eigentlich nicht so kompliziert, wenn wir nochmal den Anfang bedenken, einfach das Ich und das Du vertauschen und den Nächsten so zu lieben, wie ich mich selbst liebe. Und Gott so zu lieben, wie ich mich selbst liebe. Also ganz einfach eigentlich. Wenn wir das hinkriegen, das ist schon recht gut. Und dann gibt es also in diesem Bild auch drei Kriterien. Leicht erkältet, ihr merkt, dass ich kämpfe mit einer triefenden Nase. Jetzt habt ihr halt ein bisschen Mitleid mit mir. Danke. Oh, no. Jesus erklärt das nämlich jetzt mit einem anderen Bild. Also das Bild von den reißenden Wölfen erklärt er mit einem neuen Bild, was er einführt, nämlich von zwei Bäumen. Ihr erkennt sie an ihrem Verhalten, so wie ein Baum an seinen Früchten erkennt. Deshalb wird jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, umgehauen und ins Feuer geworfen. Also das ist wieder ein neues Bild, was Jesus hier benutzt. Das Erste, woran man das erkennen kann, ist die Art von Früchten, an denen wir erkennen können, ob jemand mit Christus unterwegs ist oder nicht. Und das ist der Charakter und dein Verhalten. Hier in diesem Bild von der Fruchtbarkeit bei einem Baum kann nur Christusähnlichkeit gemeint sein. Wird irgendjemand immer Christusähnlicher? Paulus benutzt später ein Bild im Galaterbrief, später nicht, stimmt nicht, weil so Paulus hat die Briefe eher geschrieben als die Evangelien, aber egal. Von der Frucht des Geistes, tolles Bild. Eine Frucht, mehrere Ausprägungen. Es sind nicht 9 oder 7 Früchte, sondern eine Frucht. Das ist der Heilige Geist, der etwas in uns bewirkt. Liebe, Geduld und Selbstbeherrschung und so weiter. Die Ehelehrer, das sind die Leute, die feindselig unterwegs sind, die Eifersucht in ihrem Herzen tragen. Zorn, Zank und Spaltung ist das, was bei ihnen rauskommt. Das zweite Kriterium ist die Lehre. Stehen sie in apostolischer Sukzession, möchte ich es mal so ausdrücken. Das, was die Apostel schon immer gelehrt haben, lehren sie das. Bekennen sie sich zur göttlich-menschlichen Natur Jesu oder eben nicht? Das war schon ein Problem in der alten Kirche. Im ersten Johannesbrief können wir lesen, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Davon muss man wissen, Christus bedeutet der Gesalbte, war gemeint, also derjenige, der von Gott auserwählt war, um die Schuld der Menschen hinvorzutragen. Jesus, dieser Typ aus Nazareth, der ist der Christus. Das war christliche Lehre. Wenn jemand gesagt hat, ja, das war ein netter Lehrer und alles schön und gut, hat die johannäische Gemeinde gewusst, stopp, das ist eine Lüge. Das geht nicht. Es geht hier sogar im Johannesbrief so weit, dass er sagt, das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Das ist der Antichrist. Ganz klar entlarvt. Oh Mann, was gibt es viel Philosophie und Theologie, wo das geleugnet wird, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dass Jesus Gott ist. In anderen Religionen zum Beispiel. Wo gesagt wird, Jesus ist ein Prophet. Würde der Schreiber des Johannesbriefes sagen, geht nicht. Wollen wir nichts von hören. Das dritte ist der Wirkungstest. Also wo man drauf schaut, in welche Richtung entwickeln sich die Anhänger. Paulus drückt das zum Beispiel aus, wenn er an Timotheus über die falschen Lehrer dort schreibt. Ihr Wort frisst um sich wie Krebs, sagt er dort. Ekelhaftes Bild. Die Entwicklung wird hier deutlich. Wenn Menschen in ihrem Glauben verwirrt werden, wenn ungöttliches Wesen gefördert wird und bittere Streitereien entstehen, da wird etwas, wo du denkst, boah, wie Krebs im Körper. Furchtbar. Gesunde Lehre bringt Glauben, Liebe und Gottesfurcht hervor. Und wie gesagt, es soll jetzt keine Hetzjagd entstehen, sondern es soll einfach nur die Aufforderung sein, dass wir als Christen miteinander darauf achten, was uns da begegnet. Die Verantwortung für die Lehre hat Jesus auf die Schultern von Leitern gelegt, aber auch auf die gesamte Gemeinde. John Stott sagt es so schön, die Ortsgemeinde hat mehr Einfluss, als sie sich oft bewusst ist. Sie kann nämlich entscheiden, welchen Lehrern sie Gehör verschaffen will. Ja? Also lasst uns bitte an der Stelle miteinander nicht uns nachsagen lassen, wir lassen uns alles gefallen, sondern wir wollen eine Gemeinde sein, in der wir miteinander das Ziel erreichen. Dann gibt Jesus einen kurzen Einblick in das Weltgericht. Er sagt, da werden einige kommen und werden sagen, wir haben doch in deinem Namen das und das und das gemacht. Wir haben geweissagt. Wir haben Dämonen ausgetrieben. Wir haben Wunder getan. Also Krafttaten, da steht Dynamis, da ist das Wort Kraft drin, Kraftwirkung. Das ist eine überraschende Ähnlichkeit übrigens mit dem ersten Korintherbrief, wo die Gaben aufgezählt werden. Und hier diese Kraft, diese übernatürlichen Gaben. Da kommen Leute her und sagen, Jesus, das haben wir alles gemacht. Hallo? Wieso dürfen wir jetzt nicht rein? Und Jesus sagt, typischerweise nicht, das stimmt gar nicht, ich habe dich dabei nicht gesehen. Du hast keine Dämonen ausgerieben, du hast keine Prophetie gemacht, du hast keine Kraftwirkung getan, sagt Jesus nicht. Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Das ist das Urteil, ich habe euch nicht erkannt, was Jesus sagt. Und erkennen, das ist also nicht in dem Sinne gemeint wie, ich habe von euch nichts gewusst. Das ist bei einem allgegenwärtigen, allwissenden Gott unmöglich. So, als ob Jesus ganz überrascht guckt, so, oh, ich habe dich gar nicht erkannt in deiner Tarnung, wie du da unten unterwegs warst. Jetzt habe ich dich endlich erkannt. So ist Jesus nicht. Erkennen in der Bibel, gerade wieder auch vor dem alttestamentlichen Hintergrund, bedeutet etwas ganz anderes. Zum Beispiel 1. Mose 4, Vers 1. Und Adam erkannte seine Frau und sie ward schwanger und gebar ihn Kain. Ihr merkt, da bedeutet Erkennen wirklich sehr intime Gemeinschaft. Es ist nicht so, dass Adam sagte, oh, hi Eva. Und dann kam Kain raus. Das kennt ihr auch. Also Biologie möchte ich euch jetzt nicht unterrichten. Aber er erkannte sie und sie bekam ein Kind. Da geht es also um eine reale, persönliche Gemeinschaft. Und das ist die herzliche Einladung. Mit Jesus Gemeinschaft zu haben, Jesus zu kennen und den Heiligen Geist in uns Raum zu geben, dass er in uns Dinge entwickeln darf. Ich muss mir schon wieder die Nase putzen. Oh, danke. So kann danke, super, die Technik macht auch mit, dass ihr das ganze Gepopel nicht hört. Also was Jesus hier letztlich meint, ist die Unabhängigkeit davon, unabhängig von Gottes Willen zu agieren. So nach dem Motto, ja, ich gehe jetzt mal einfach in eigener Regie bin ich hier unterwegs. Dann kommen die zwei Häuser, von denen Jesus hier. Wer auf mich hört, sagt Jesus, und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massivem Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Also das ist quasi das drastische Finale, was Jesus hier seinen Jüngern mitgibt. Hören und tun. In diesem Bild wird deutlich, ein Sturm wird definitiv kommen. Also Christsein bedeutet nicht im Lummerland zu sein oder im Wunderland oder was ich, wo man befreit ist von allen Problemen, sondern Christsein bedeutet, konfrontiert zu werden, definitiv mit Widerständen. Hier im Bild Regen, Sturm. Und Jesus fordert zwei Dinge. Das erste ist das Hören. Auch wieder im Sinne des Auftrages, die Menschen, denen ihr begegnet, dass sie die frohe Botschaft hören. Wie viele Menschen in unserer Gesellschaft haben ein absolut verzerrtes Bild von Jesus und von Kirche? Und oft leider zu Recht. Und die christliche Lebensführung beginnt damit, dass Jesus Christus durch dein und durch mein Leben hörbar wird. Dass Menschen anfangen nachzufragen. Irgendwas höre ich in deinem Leben, wenn ich dich sehe, könnte man vielleicht sagen. Und das ist unter anderem der Grund auch für diese Predigtreihe. Und weil wir in diesem Jahr noch weitere vier davon haben werden, dass andere Menschen das hören sollen, durch euch. Das ist nämlich der Auftrag, den Jesus hier seinen Leuten mitgibt. Heute in diesem Gottesdienst können ungefähr 200 bis 250 Menschen von Jesus hören. Und wenn jeder diese Botschaft mitnimmt und diese Woche einem Menschen diese Botschaft weitergibt, dann sind das 250 Leute mehr. die diese Woche einmal die Botschaft von Jesus gehört haben. Und dann macht mal los. Und Jesus spricht dann davon, dass es dann auch um das Handeln ankommt. Also alles Hören ohne Handeln ist bedeutungslos. Man kann eine Eins haben in christlicher Ethik, alles verstanden haben, wie man sich denn nun zu verhalten hat. Wenn man nicht danach handelt, ist es bedeutungslos bei Jesus. Wenn ich zum Beispiel zum Arzt gehe und er sagt, du solltest bitte diese Tabletten einnehmen, die helfen dir, dass du wieder gesund wirst, und ich denke so, klasse, geh nach Hause und pack die Dinger in die Schublade, bringt nichts. Dann habe ich das gehört, habe auch klasse gesagt, danke, Herr Doktor, und bleib krank. Ich muss es auch tun. Und es gibt jeden Sonntag tausende Menschen, die hören, was Jesus gesagt hat, aber die es nicht tun. Und das ist eine Katastrophe. Und das zusammenfassende Wort für Hören und Handeln ist Gehorchen. Das ist das, in diesem Wort verbinden sich beides. Jesus geht davon aus, dass seine Jünger, seine Lehrlinge, seine Schüler ihm gehorsam sind. Und davon hängt in der Nachfolge eigentlich sehr viel ab, eigentlich alles. Dein Leben und vielleicht das Leben der Menschen, die du beeinflussen kannst. Unser Verhalten als Christen hat Auswirkungen auf das Leben dieser Welt. Das Reich Gottes breitet sich aus durch ganz normale Menschen. Du bist gerufen, zu Christus zu kommen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Er gibt dir seine Vollmacht und sendet dich dann wieder aus in deinen Alltag. In dieser Kraft, nicht in der eigenen Kraft. Bitte nicht in eigener Kraft, aber in seiner Kraft. Ich bitte das Lobpreisteam schon mal nach vorne zu kommen und möchte zum Schluss kommen. Warum sollten wir das hier alles machen, was in der Berglehre gesagt wird? Warum sollen wir das alles tun? Die Frage ist, worum geht's eigentlich? Geht's um mich oder geht's um Gott? Ich lade euch ein, aufzustehen jetzt. Ich habe bei Tim Keller eine tolle Geschichte gefunden, die das schön auf den Punkt bringt. Die steht nicht in der Bibel. Ja, also bitte kreuze mich nicht, dass ich euch diese Geschichte vorlese. Sie ist frei erfunden, aber sie ist wunderschön. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und er bittet alle seine Jünger, tragt bitte einen Stein für mich. Petrus schaut sich umher und sucht sich den kleinsten Stein, den er finden kann. Steckt ihn in die Tasche, dann gehen sie weiter und es ist Mittagessenzeit und Jesus sagt, setzt euch hin, macht eine Handbewegung und all die Steine werden zu Brot. Und Petrus denkt so, oh Mist, ich habe so einen Hunger. Man hat nur so ein kleines Hors d'oeuvre, so eine kleine Vorspeise. Alle anderen haben ein richtig dickes Brocken und können sich satt essen. Und Petrus sitzt da. Hab nur ein kleines Stück bekommen. Dann sagt Jesus, steht bitte wieder auf und nehmt euch wieder einen Stein. Könnt ihr bitte einen Stein für mich tragen? Und sagt Petrus so, jetzt habe ich verstanden, worum es geht. Sucht sie so einen richtig fetten Brocken, wuchtet sich das Ding auf die Schulter und schleppt sich mit hungrigem Magen durch den ganzen Nachmittag und abends kommen sie an einem Fluss vorbei und Jesus sagt, jetzt werft ihr bitte die Steine alle in den Fluss hinein. Und Petrus guckt ihn an, völlig entgeistert und völlig verzweifelt. Und Jesus kommt zu ihm und sagt zu ihm, für wen hast du den Stein getragen? Für wen hast du das gemacht? In diesem Bild wird deutlich, Petrus hat es für sich gemacht, weil er dachte, er kriegt ein fettes Armbrot. Aber Jesus hatte in beiden Malen gefragt, könnt ihr bitte diesen Stein für mich tragen? Also die herzliche Einladung von uns als Gemeinde, wenn Jesus uns auffordert, Dinge zu tun, dass wir sie nicht tun zu unserem eigenen Ego-Trip, sondern um ihn zu verherrlichen.